sind und immer mehr realer wird. Und danke, Vater, dass du selbst unsere Geldbeutel zurückbringst, die uns geklaut werden. Papa, danke, dass du für uns bist, dass du uns beweist, dass du der Gott bist, der seinen Engeln befohlen hat, bei uns zu sein, damit wir unseren Fuß nicht mal an einen Stein stoßen. Halleluja. Amen. Das ist gewaltig, oder? Es ist so gewaltig. Halleluja. Wow, jetzt müssen wir die Kurve kriegen, gell? Mich beschäftigt so viel. Ich brauche jetzt einen klaren Kopf. Danke, Heiliger Geist, dass du mir hilfst jetzt zu predigen. Danke, Jesus. Halleluja. Ich glaube, Gott hat mit unserer Gemeinde was Gewaltiges vor. Und ich glaube, Gott hat mit Heidelberg was vor. Ich glaube, Gott hat mit Deutschland was vor. Und ich glaube, dass Gott einen Plan hat. Amen. Ich bin die Woche unterwegs gewesen und ich habe schon ziemlich viel Politisches und was so abgeht in Deutschland reduziert. 99,9%, was in deutschen Nachrichten kommt, ist alles verlogen, ist alles gefaked, ist alles produziert. So schlimm, wie die Aussage ist. Und es frustriert mich dermaßen. Ich habe meine Kanäle, wo man die Wahrheit, größtenteils die Wahrheit mitbekommt. Aber ich habe das alles abgeschalten, weil ich nicht mehr kann. Ich kann menschlich nicht mehr. Weil die Verblödung der Gesellschaft hat ein Ausmaß angenommen, das ertrage ich nicht mehr. Es widert mich an. Ja, es ist so furchtbar, was passiert. Und die Leute, die raffen es nicht. Und die Großteil der Christenheit rafft es auch nicht. Und ich war so frustriert die Woche, bin ich so durch die Landschaft gefahren und habe echt gedacht, hey, das hat doch alles keinen Wert. Hey, das ist doch alles der Wahnsinn, was hier abgeht. Und habe ich gedacht, ja, die meisten lassen Gott einen lieben Mann sein. Keine Ahnung, was der macht. So haben man manchmal so Gedanken, wenn man frustriert ist. Kennt ihr das? Weil man sagt eine Stimme zu mir. Glaubst du, dass Gott einen Plan hat? Dachte ich, gute Frage. Frage ich mich echt, hat er überhaupt einen Plan? Hast du dich schon mal gefragt, ob Gott in der Zeit, in der wir jetzt leben, einen Plan hat? Die Moslems werden immer mehr. Jetzt kommt ein neues Gesetz in Deutschland raus. Du darfst den Islam nicht mehr kritisieren. Steht unter Strafe jetzt. In England, in London werden täglich Männer, die da stehen in der Fußgängerzone und das Evangelium predigen, verhaften. Da hat jetzt einer 2 Jahre Gefängnis wieder gekriegt, aktuell die Woche. Nur weil er das Evangelium gepredigt hat. Leute, wir leben in der schlimmsten Zeit, die es je für Christen gegeben hat. Die Verfolgung nimmt zu in einem Ausmaß, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und es geht immer weiter. Und ich habe mir echt, das frustriert mich alles. Ich erzähle euch das hier eigentlich nie, weil ich will, dass ihr auf dem Wort gegründet seid und nicht auf Frustration oder auf dem, wo ich mich mit beschäftige. Wisst ihr, in dem Level, wo ich bin, in dem Raum des Geistes, wo ich mich bewege, da ist wahrscheinlich über dir, ohne dich niederzumachen. Aber ich kann mich mit Dingen beschäftigen, die für dich vielleicht viel zu hoch sind oder was gar nicht in dein Leben passt. Das darfst du nicht falsch verstehen. Und trotzdem komme ich manchmal an den Punkt, wo ich denke, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und dann habe ich so für mich gedacht, ja, hat Gott einen Plan. Ich habe wirklich mir die ganz in der tiefsten Wahrheit mir die Frage gestellt, hat Gott einen Plan? Sind wir mal ehrlich, haben uns das alle schon mal gefragt? Oder fühlt sich das ja alles an, es passiert ja sowieso, wie es passiert? Que sera, sera, whatever will be, will be. Sei doch mal ganz ehrlich. Wir bekennen vielleicht, Gott hat einen Plan, aber dann Montagmorgens kommt die Rechnung, dann sind wir wieder planlos. Oder die Krankheit klopft an die Türe oder was auch immer. Und dann habe ich mich wirklich gefragt, hat Gott einen Plan? Und ob du mir das jetzt glaubst oder nicht, ich bin zur Erkenntnis gekommen, ja, Gott hat einen Plan. Aber mir ist bewusst geworden, der war noch nie planlos. Könnt ihr euch das vorstellen, dass ich als Pastor, nachdem ich jetzt schon bald 20 Jahre predige, zu so einer Erkenntnis komme, dass Gott nicht planlos ist? Ich schäme mich nicht, euch das zu sagen. Weil ich weiß, dass manche von euch auch an dem Punkt sind. Oder auch immer wieder mal drankommen. Und von Grundlegung der Welt hat Gott gewusst, was passiert. Er wusste, was in Deutschland passiert. Er wusste, was politisch passiert. Er weiß, welche Gesetze erlassen werden. Und alles sieht aus, wie wenn alles viel schlimmer wird. Eigentlich müssten wir jetzt beten, dass man Vogelstrauß wird. Dann darf man den Kopf in den Sand stecken. Streckt den Hinter hoch, lassen alle sehen und sagen, ich bin erstmal weg. Aber du bist ja nicht weg. sondern du hast nur die Kontrolle abgegeben. Jeder kann dir jetzt in den Hintern treten. Und du wunderst dich, wo es herkommt. Wisst ihr, da will der Teufel uns haben als Christen. Dass wir an den Punkt kommen, wo wir planlos sind. Aber wir dürfen uns heute Morgen ganz bewusst machen, Gott ist absolut in der Kontrolle. Es passiert nichts. Jesus hat gesagt, es fällt nicht mal ein Spatz tot vom Dach. Ein Spatz. Habt ihr mal Spätzle? Wie heißen die Dinger? Spatzen. Jetzt habe ich's. Habt ihr mal Spatzen mal beobachtet? Wie viel sind die wert? Wenn dein Nachbar einen fängt und sagt, ich möchte gerne den Spatz verkaufen, den habe ich gerade gefangen. Wie viel wert wird er dir? 1 Euro? 50 Cent? Oder gar nichts? Mir wäre nichts wert, weil da gibt's genug davon, kann man selber einfangen. Aber darum geht's ja nicht. Aber Jesus sagt, nicht mal ein Spatz fällt tot vom Dach, es sei denn, Gott lässt es zu. Wie viel mal mehr seid ihr? Glaubt ihr, dass Gott in dieser Zeit, in der wir leben, feststellt, oh je, das wird ja alles immer schlimmer, was machen wir? Wenn ich das gewusst hätte, mei, so ist ja Gott nicht. Uns geht's manchmal so, aber Gott hat einen Plan. Und dieser große Plan, den hat er mit der Gemeinde, das hat er mit Deutschland, das hat er mit der Welt. Und es ist gut, dass Gott diese Vision hat und Aposteln und Propheten diese Vision zeigt. Und zur gleichen Zeit hast du und ich, haben wir unser natürliches Leben. Unsere kleine Welt in Heidelberg oder sonst, wo du wohnst. Deine 4 Wände. Und da erstmal musst du deine Rechnungen bezahlen. Brauchst vielleicht einen Job. Du musst gucken, wie du klarkommst. Und wenn du da drin steckst, interessiert dich der große Plan eigentlich erstmal gar nicht. Sagst, da gibt's andere. Sollte der Thomas sich mit rumschlagen, was Gott mit Deutschland vorhat, kann er uns ab und zu erzählen. Gott weiß, wo mein Haus wohnt. Kann er vorbeikommen. Stimmt's? Weißt du, Gott möchte, dass wir uns um beides kümmern. Er möchte, dass wir unser alltägliches Leben regeln. Und er kümmert sich um die Nöte in deinem Leben. Gott gibt dir sogar einen Parkplatz, wenn du betest. Wer hat schon mal einen Parkplatz gefunden? Ich finde immer einen. Immer. Ich krieg immer einen Parkplatz. Warum? Weil ich Gott wichtig bin, weil er mich liebt. Gott, du bist Gott so wichtig, dass er dir einen Parkplatz schenkt, was völlig Banales. Und gleichzeitig hat er einen Plan mit dieser Erde, mit dieser Menschheit. Und ich bin überzeugt, er wird sie nicht dem Teufel übergeben. Und er wird auch nicht auf Hawaii Urlaub machen und dann nach 3 Jahren feststellen, Mann, ist das jetzt alles schlimm geworden. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich im Büro geblieben. So ist Gott auch nicht. Sondern Gott ist absolut in Kontrolle. Und es hat mir die Woche so einen Frieden gegeben in mein Herz, mir wieder ganz in der Tiefe bewusst zu machen, Gott hat einen Plan mit dieser Welt. Der ist nicht planlos. Was ich so sehe und wahrnehme, das fühlt sich so an. Das schmeckt so, das riecht so. Das redet so. Und was weiß ich was alles. Aber in der Tiefe dürfen wir verstehen, Gott hat einen Plan mit deinem kleinen Leben und mit dieser Erde. Ist das nicht fantastisch? Und du bist Gott genauso wichtig wie die ganze Erde. Das dürfen wir in der Tiefe begreifen, dass Gott mit dir einen Plan hat. Amen. Und dass dieser Plan mit dir ihm sogar noch wichtiger ist als die ganze Erde, denn die Erde wird vergehen, er wird eine neue machen. Jesus ist für dich gestorben, nicht für die Erde. Ist das nicht fantastisch? Und wisst ihr, was in der Politik geschieht? Die Politik sagt dir, der Mensch ist für die Erde. Stimmt das? Da werden Steuern eingeführt, Ökosteuern, diese Steuern, jene Steuern, das ist alles nur Abzocke, sonst gar nichts. Das hilft der Erde nicht im geringsten. Das nächste, was ich jetzt gehört habe, dass die SPD und die Grünen der Bundesregierung empfohlen haben, eine CO2-Steuer einzuführen. Und ich weiß schon, wie das ausgeht. Die Deutschen werden jubeln und Hurra rufen, weil es rettet die Welt. Ja, in Afrika, da verbrennen sie Computer, Tausende. In Mexiko verbrennen sie Autoreifen im Winter, dass warm wird. Aber Deutschland rettet die Welt. Deutschland wird den Planeten retten. Noch mehr Steuern, noch mehr Steuern. Du arbeitest in Deutschland zwischen Juli und September nur für den Staat. Von Januar bis Juli nur für die Steuern. Die restlichen Monate sind deins, müsst ihr euch mal vorstellen. Manche Berufe sogar bis September. So viele Steuern gibt's in Deutschland. Wenn ich dich fragen würde, ob du einverstanden bist, wahrscheinlich eher nicht, gell? Und jetzt wird's noch mehr und noch mehr. Und alles im Namen der Umwelt, Umweltschutz und alles. Leute drumherum aus anderen Ländern, die schütteln nur noch den Kopf über die Deutschen. Ja, da werden Autobahnen nicht gebaut, weil eine Fledermaus fliegt. Dann baut man so Wildübergänge, so Wildbrücken, dass das Wild links und rechts laufen kann. Die gehen da aber gar nicht rüber, weil die spüren die Vibrationen. Kostet ja nur mal 50 Millionen, ist ja kein Thema. Deutschland verblödet immer mehr. Und die Leute rufen Hurra. Und die alte Schuld vom Dritten Reich, das hört auch nicht auf. Ich kann es nicht mehr hören. Leute, ich kann es wirklich nicht mehr hören. Das macht mich so aggressiv. Irgendwann muss mal gut sein. Warum verdammen wir nicht die Franzosen für Napoleon? Napoleon hat auch ganz Europa verwüstet, ist auch nach Russland marschiert. Warum reden wir nicht über den? Der wird gefeiert, ist ein Held in Frankreich. Ich hoffe, dass in 100 Jahren der Adolf kein Held ist in Deutschland. Ihr versteht mich schon richtig. Aber jedes Land hat Dreck am Stecken. Aber die Deutschen, die müssen weiterzahlen und weiterzahlen und weiterzahlen. Mich frustriert das alles. Und vor ein paar Jahren habe ich gebetet, hat Gott zu mir gesagt, ich habe Deutschland Gnade gegeben. Weißt du das? Gott hat diesem Land so viel Gnade gegeben und die hört nicht auf, die läuft weiter. Solange du hier bist, bist du ein Akku für diese Gnade. Du bist ein Akku, der von der Gnade aufgeladen wird und der diese Gnade wieder weitergibt. Gott hat einen Plan mit diesem Leben. Und Gott möchte euch ganz frei machen. Wir gehen in 1. Johannes 3, Vers 19. Ich möchte euch heute Morgen nochmal in die Erinnerung rufen. Warte mal kurz, bevor du es hinwirfst. Gott hat einen Plan mit Deutschland und mit der Welt. Das habt ihr alle verstanden, ja? Und er hat auch einen Plan mit deinem Leben. Amen. Damit er dich benutzen kann, damit dieser Plan für die Welt umgesetzt wird, weil ohne dich geht es nicht. Habt ihr das verstanden? Er schickt nicht die Engel vom Himmel und die machen das, sondern er braucht dich und mich, damit sein Wille, sein Plan auf der Erde in Existenz kommt. Das habt ihr auch begriffen. Okay? Alle? Super. Dazu ist es wichtig, dass er dich gebrauchen kann und das geht nur, wenn du frei bist. Wenn du unfrei bist, kommt Gottes Plan nicht in Existenz, weil du ihm im Weg stehst. Stell dir eine Armee vor, die angreift und die vorrücken soll und da stehen einige rum und sagen, soll ich nicht? Ich weiß nicht. Ist das dran oder nicht? Da kommen die von hinten, der macht einen riesen Stau. Seht auf der Autobahn, einer bremst und dann eine Stunde später hast du 10 Kilometer Stau. Keiner weiß mehr warum. Weil wieder so ein Idiot, von rechts nach links ist oder andersrum. Es gibt auch in der geistigen Welt Staus. Von Gemeinden und von Christen, die nicht mitfließen mit dem, was der Heilige Geist vorhat. Was Gott vorhat. Versteht ihr? Amen. So, und heute gehen wir mal in ein Thema rein. Und mir geht's heute um Verdammnis. Es ist wichtig, dass du aus der Verdammnis rauskommst. Dass du frei bist von der Verdammnis. Okay? Daran erkennen wir. Wer muss es erkennen? Wir, ich. Nicht der Herr, nicht mein Pastor. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind oder in der Wahrheit sind. Dass wir in Christus sind. Christus ist die Wahrheit. Daran erkennst du, dass du in der Wahrheit bist. Wenn du das erkannt hast, dass du in der Wahrheit gegründet bist, dass du in Christus bist und Christus in dir. Versteht ihr, seit der Heilige Geist in dir wohnt, er ist der Stellvertreter Christi. Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe. Wenn ich nicht gehe, kann ich euch nicht den Tröster senden. Jesus wäre immer nur an einem Ort gewesen. Wir wären wahrscheinlich dann so wie die Moslems. Wir einmal im Jahr nach Mekka pilgern, so einmal im Jahr nach Jerusalem oder wo auch immer Jesus sich aufhält. Mit viel Glück hättest du einmal im Leben Jesus gesehen, ansonsten nichts erlebt. Aber es ist so viel besser, dass Jesus gegangen ist, dass er den Heiligen Geist senden kann, der in dir Wohnung gemacht hat. Wie nah ist denn in dir sein? Ist es nah genug an deinem Herz? An deinem Inneren? Jesus wohnt in dir. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen. Siehst du, das ist einer der immens wichtigsten Verse in der Bibel oder Offenbarung oder Erkenntnis, nenn du es, wie es willst. Ich war, wo Gott mir das vor Jahren offenbart hat, war ich mindestens 3 Jahre in der Verdammnis. Bin nicht rausgekommen. Und ich war überzeugt, es ist der Vater, der mir nicht vergibt. Ich war in der Verdammnis und in der Verdammnis. Ich bin von Prediger zu Prediger, von Händeaufleger zu Händeaufleger. Ich bin von Seminar zu Seminar, ich wurde nicht frei. Und irgendwann schlage ich die Bibel auf und Jesus, der Heilige Geist, ganz stark liest diesen Vers. Und ich bin so zornig geworden über mich selber, weil ich gecheckt habe, nicht Gott hat mich 3 Jahre in der Verdammnis gelassen, sondern ich selber. Mein eigenes Herz, und ich werde euch 3 Quellen zeigen, wo Verdammnis herkommt, am Ende der Predigt oder nachher. Eine davon ist unser Herz. Verdammnis kommt aus unserem Herzen. Und es ist die größte Kraft. Dein Herz hat eine Kraft empfangen von Gott. Ein Herz kann fantastische Dinge hervorbringen, auch in der Welt. Eine Mama kann barfuß kilometerweit laufen, um einen Doktor zu holen, weil das Kind krank ist. Und du fragst dich, wo hat die Kraft her? Aus ihrem Herzen. Die Liebe in ihrem Herzen bringt sie fast zu übernatürlichen Kräften. Da gibt's, die Welt ist voll von solchen Geschichten. Aber es gibt auch Menschen, die in der Verdammnis waren und ganz oft endet es im Selbstmord, weil sie nicht mehr rauskommen aus dieser Abwärtsspirale. Ja? Und sie glauben am Ende auch noch, es ist Gott, der das will. Ist Gott, der ihnen das gegeben hat oder als ist eine Strafe? Schauen wir uns noch an. Daran erkennen wir, das ist mir heute Morgen ganz wichtig, dass du das verstehst. Wir müssen das erkennen, dass Verdammnis aus unserem Herzen kommen kann. Und wir, das ist unser Job, dass wir unser Herz zum Schweigen bringen. Wir müssen sagen, Herz, halt die Schnauze jetzt. Hast du schon mal Mist gebaut oder bist mit dem Auto irgendwo hängen geblieben oder irgendwas ist dir passiert und dann sagst du, oh Mann, bin ich doof. Schon wieder, ich blöde Kuh, ich dumme Ochs, jetzt habe ich schon wieder gemacht. Ich hätte es doch eigentlich besser gewusst. Wo kommen diese Stimmen her? Dein Herz. Es kommt aus deinem Herz. Dein Herz ist im Verdammungsbusiness. Dein Herz verurteilt dich als erstes, bevor es dein Nachbar gesehen hat, bevor du heute Abend deinem Mann erzählst, dass du einen schönen Kratzer ins Auto gemacht hast, spürst du schon die Verdammnis. Ist das wichtig? Und wir müssen frei sein von jeglicher Form der Verdammnis, sonst kann Gott uns nicht gebrauchen. Ich zeige euch auch nachher noch, warum. Und wir können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, vor Gott. Wisst ihr, du kannst nicht vor Gott kommen, du kannst nicht beten, du kannst nicht powern, du kannst nicht vorwärts gehen. Gott kann mit dir nicht vorwärts gehen, wenn du in der Verdammnis bist. Wenn du dich schämst, wenn du dich anklagst, wenn du dich verurteilst. Wie soll Gott mit dir powern? Seht ihr das Problem, was Gott hat? Er will die Welt erreichen, die ganze Welt erwartet auf die Offenbarwerken der Söhne Gottes. Aber wer möchte einen Sohn kennenlernen, der in der Verdammnis ist? Hast du schon mal mit Menschen zu tun gehabt, die sich selbst verdammen? Du redest wie eine Wand an die. Du sagst ihnen, Gott liebt dich, verdamm dich doch nicht. Ja, aber ich habe das gemacht. Ja, aber Gott hat dir vergeben. Ja, aber du kommst nicht durch. Du kommst nicht durch. Du redest Tage, Wochen, Monate, Jahre wie an eine Wand. Die sind in der Spirale drin. Warum? Weil du kannst ihr Herz nicht zum Schweigen bringen. Wer kann ihr Herz zum Schweigen bringen? Wer muss ihr Herz zum Schweigen bringen? Wer? Sie selber. Und es fängt an, wenn sie das Wort hören und sich entscheiden, ich verdamme mich nicht mehr selbst ab sofort. Und es gibt nichts Anstrengendes wie Menschen, und ich sage jetzt Christen, die in der Verdammnis leben. Die sind wie schwarze Löcher im Universum, die fressen alle Planeten. Da kommen selbst Sonnen angeflogen, das interessiert die nicht, wie schön die Sonnen sind. Die machen. Und es verschwindet im Nichts, unvorstellbar. Manche Christen sind wie schwarze Löcher. Wenn du mit denen zu tun hast, du stehst morgens auf, du hast gebetet, du hast Bibel gelesen, du bist einfach mit dem Herrn, du hast schon eine halbe Lobpreis-CD gehört und bist richtig gut drauf. Und dann kommt Schwester XY mit ihrem Darth Vader-Kostüm. Oh, die Melli, die ist halt gut drauf. Und dann zapfen sie dich an. Und du gehst raus aus dem Gespräch, Viertelstunde, und denkst heute, Thomas, gib mir eine Infusion, ich bin blutleer. Und du fühlst dich auf einmal ganz komisch. Schwarze Löcher. Aber Gott braucht es nicht. Er braucht Leute, die frei sind von der Verdammnis. Und zwar in jeder Form. Es gibt raffinierte Verdammnis. Amen. Nächster Vers. Dass wenn uns unser Herz verdammt, Lies genau, was hier steht. Wenn uns unser Herz verdammt. Gott größer ist als unser Herz und er erkennt alle Dinge. Ist das der Hammer? Wenn uns unser Herz verdammt, ist Gott größer als diese Verdammnis, größer als die Sünde, größer als das Problem, größer als dass du es 365.481 Mal schon wieder gemacht hast. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist die Verdammnis, die in dein Herz kommt. Amen. Und es heißt nicht, das ist der Freibrief zum Weitersündigen. Sünde, der Sünde sollt ist der Tod. Wenn wir fröhlich sündigen, kommt der Tod in unser Leben. Der Tod bringt seine ganzen Geschwister mit. Die sehen alle genauso bekloppt aus wie er. Und ein davon ist Verdammnis. Das ist der Zwillingsbruder vom Tod. Das müsst ihr verstehen. Dass wenn uns unser Herz verdammt, als ich angefangen habe, das zu erkennen, habe ich 1-2 Jahre lang, jeden Tag, wenn mein Herzlein wieder irgendwas gesagt hat, ich halte die Schnauze. Ich habe nicht freundlich geredet. Liebes Herz von Thomas, wenn du heute gut drauf bist und ein bisschen noch irgendwie mich magst, dann sei doch mal still. Ich sag, halt die Schnauze jetzt. Halt die Fresse. Manchmal laut haben Leute rumgeguckt. So. War doch mir egal. Das war ja nicht absichtlich, aber manchmal, wenn schon wieder, das war ein Prozess, ganz lang. Und bei Leuten, die eine schwierige Kindheit haben, ist das ein viel größeres Problem, wie Leute, die hurra ins Leben sind oder durften. Amen. Weißt du, das Interessante ist ja, dass Gott dich immer an deine Zukunft erinnern will. Er sagt, ich gebe dir Zukunft und Hoffnung, es wird gut. Der Teufel erinnert dich nie an deine Zukunft. Mit was kommt er denn immer? Mit der Vergangenheit. Und du willst Pastor sein, du willst predigen. Ich weiß doch, was du letzten Sommer gemacht hast. Und den Sommer davor, und den Sommer davor, und den Sommer davor, und den Sommer davor. Und wenn du dich beschäftigst mit den ganzen Sommern, dann geht dein jetziger Sommer unter. Amen. Wir müssen unser Herz zum Schweigen bringen. Das ist unser Job. Leute, wenn ich das schon vor vielen Jahren, ich sag so viel Offenbarung, die Gott mir gedenkt, wenn ich das schon vor 30 Jahren gewusst hätte. Und wenn das Christen verstehen würde, du hättest keine depressiven Christen mehr, du bräuchst keine Psychopharmaka, du bräuchst keinen Seelenklempner und keinen Psychiater und keine Couch und was da alles gibt. Sondern du hast den Schlüssel. Ich finde die Bibel so der Hammer. Die Bibel hat für jedes Problem den Schlüssel. Aber wir suchen immer einen, der uns hilft. Die Bibel sagt, geh übers Wasser. Wir suchen einen im Boot. Die Bibel sagt, du bist geheilt in Jesu Wunden. Wir suchen einen Doktor. Soll ich weitermachen? Ist endlos, da wären wir heute nicht mehr fertig. Manchmal sind diese Dinge gut, weil wir am Anfang unseres Glaubenslebens stehen. Weißt du, Babys wird auch die Windel gewechselt und es duftet lecker und die kriegen ihr Fläschchen ein paar Mal am Tag. Aber irgendwann merkt doch die Mama, jetzt ist Zeit, dass der Kleine lernt, auf die Toilette zu gehen. Jetzt ist Zeit, dass die Zähnchen kommen. Und wenn die Zähnchen kommen, ist die Zeit der Flasche vorbei. Das ist für uns auch wichtig. Gott möchte, dass wir erwachsen werden. Wir haben vor ein paar Wochen gehört, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr vom Gesetz her, Herr ist über alle Güter. Die meisten Christen leben immer in Armut mit einem Armutsgeist, mit einem Krankheitsgeist, mit einem Minderwertigkeitsgeist. Alle anderen schaffen es, nur ich nicht. Ich bin im Überlebensmodus, Thomas, weißt du? Ich mache das schon 30 Jahre und ich mache das noch 30 Jahre. Ich überlebe. Ich habe immer gerade so, dass es reicht. Ich habe nie mehr, wie überflüssig, das ist nicht wahr. Das ist dein Herz, das manchmal so ein Mist redet. Ist aber still geworden jetzt. Wahrheit macht frei. Tut weh. Wahrheit tut weh. Aber die macht frei. Vielleicht wirst du heute Morgen auch zornig, so wie ich, und denkst, Mann, wie lange war ich in Verdammnis für die Katz? Dass wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als dein Herz und größer als deine Verdammnis. Und hier liest du auch ganz klar, dass es nicht Gott ist, der dich verdammt, sondern dein Herz. Ist das wichtig? Nächster Vers. Ihr Lieben, Wenn, jetzt passt gut auf, was hier steht. Ich finde ja immer so fantastisch in der Bibel, die zeigt immer das Problem und dann kommt die Lösung. Das ist wahres Wort Gottes. Ohne die Lösung ist es kein Wort Gottes. Wenn dir jemand immer nur zeigt, wie schlecht du bist, aber dir nicht sagt, wie du da rauskommst, ist kein Wort Gottes. Amen. Gott geht's nicht ums Problem, sondern um die Lösung. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt oder nicht mehr verdammen kann, so haben wir Zuversicht zu Gott. Leute, das ist ein Durchbruch, wie nicht nochmal was. Das ist besser wie die Lottozahlen von nächster Woche, glaub mir das. Wenn dein Herz dich nicht mehr verdammt, hast du Zuversicht zu Gott. Zuversicht ist Glauben und Frieden. Siehst du, was dich an allererster Linie hindert? Ist nicht der Teufel, ist dein eigenes Herz. Sein eigenes Herz. Ich sage dir jetzt ein Geheimnis. Niemand kennt dich besser, wie dein eigenes Herz dich kennt. Du kannst sagen, ich bete, ich lese, ich habe Gemeinschaft und du weißt genau, nee, habe ich eigentlich nicht. Aber das kann ich ja hier nicht sagen, weil die denken, Du kannst alle belügen, aber nicht dich selber. Du bist auch selber dein größter Richter. Stimmt es? Ich weiß noch vor jeder Führerscheinprüfung, ich hasse Prüfungen, ich sterbe da fast. Brauche 3 T-Shirts, die sind alle durchgeschwitzt. Und ich lerne wie ein Blöden und dann denke ich immer noch, ich schaff's nicht. Und mein Herz sagt, na, ob du das schaffst. Du, Thomas, du schon wieder, guck mal, du hast nicht genug gelernt. Und es quasselt und quasselt. Wenn ich damals schon gesagt habe, halt die Schnauze jetzt und lass mich in Ruhe meine Prüfung machen. Und dann bestehst du die Prüfung. Dann redet das Ding schon wieder. Habe ich doch gleich gewusst, dass du das schaffst. Es war doch klar, dass du das packst. Kennt ihr die Stimmen in dir, diese Stimmen in dir? Vorher redest du noch mit den anderen Teilnehmern von 10 Fingern, hast schon 9 weggeknabbert, bist gerade am 10. und denkst, oh Mann, ich bin so aufgeregt, ob ich das... Oh. Und dann hast du den Recall von DSDS und kommst raus. Der Kragen steht, oh, der Dieter hat mich gelobt, er hat gesagt, das war mega. Müsst ihr mal beobachten. Es ist lustig, wie der Mensch so ist. Und auch die, die im Anfang bei DSDS immer reden, wie toll sie sind und was Band singen sie und schon klein auf und so. Da weißt du schon genau, gleich regnet's wieder. Bei vielen kommt noch ein Gewitter dazu, wo du hoffst, dass die schnell das Mikro weggenommen kriegen. Und ich denke mir immer, haben die keine Freunde oder keine Familie? Nee, die haben ein komisches Herz. Da arbeitet das Herz in die andere Richtung, sagt, du bist der Schönste, der Größte, der Tollste, aber da will ich heute nicht hin. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht mehr verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott. So haben wir Zuversicht zu Gott. Jetzt gehen wir mal, oder ich guck erst mal mit euch das Wort Verdammnis an. Es ist wichtig, dass ihr versteht, was ist Verdammnis. Verdammnis ist Verurteilung. Wenn du Verdammnis in deinem Herzen hast, dir selber gegenüber, verurteilst du dich selber. Du sagst, ich war nicht gut genug, ich bin Depp, ich kann das nicht, ich schaff das nicht. Mein Opa war blöd, mein Vater war blöd und ich habe eine Vermutung. Weil ich bin meinem Vater seinem Sohn. Könnte sein, dass ich auch blöd bin. Verstehst du? Dann redest du so und du wunderst dich, dass Dinge in dein Leben kommen. Die Bibel sagt, die geschehe nach den Worten deines Mundes. Deines Mundes. Und mit was das Herz voll ist, geht der Mund über. Wenn du selber glaubst, dass du dumm bist, dass du dick bist, dass du hässlich bist, dass du arm bist und diese Dinge sprichst, wird es in dein Leben kommen. Nicht, weil Gott dich nicht liebt, nicht, weil Gott dich nicht mag, sondern weil du etwas produzierst mit deinen Worten. Wisst ihr, all unsere Worte haben Kraft. Die Bibel sagt, das Wort Gottes in meinem Mund hat dieselbe Power wie in seinem Mund. Wenn das die Wahrheit ist und nicht die Lüge, dann müssen wir aufpassen, was wir reden. Und wir dürfen da immer weiter rauskommen aus dieser Verdammnis. Amen. Ich liebe es, frei zu sein. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir haben es vorhin einander gesagt. Und der Heilige Geist erinnert mich in letzter Zeit immer wieder. Und ganz schnell, schneller als jemals zuvor, weil ich gelernt habe, zuzuhören. Sag das nicht, Thomas. Wenn ich was gesagt habe, nehme ich sofort zurück. Manchmal explodiere ich, dann renne ich zum Sammy. Ich sage, du bist so blöd wie nochmal was. Sagt der Heilige Geist, geh hin, entschuldige dich. Gell, Sammy? Sag ich, Sammy, es tut mir leid, du bist nicht blöd. Du musst diese Worte zunichte machen, lass sie nicht stehen und denk, ja, wird schon nichts passieren. Du sprichst einen Fluch über deine Kinder aus. Und dieser Fluch wird wirksam. Deswegen sagt die Bibel, der Zorn eines Menschen vollbringt nicht das, was in Gottes Augen wohlgefällig ist. Wenn wir im Zorn was sagen, können wir nicht sagen, ja, das habe ich doch nicht so gemeint, weißt du doch. Nee, du musst diese Worte zunichte machen. Sagen, Vater, ich bringe dir jetzt diese Worte und bitte mach du sie kraftlos in der sichtbaren, unsichtbaren Welt. Amen. Glaubt ihr, dass das wichtig ist? Verdammnis rechnet mit Strafe. Verdammnis rechnet mit Strafe. Rechnest du mit Strafe noch? Ich beweise es euch. Du denkst heute Morgen, oder du denkst, stehst morgens auf und denkst, ah, ich spüre heute nicht zum Gebetsfrühstück zu gehen. Und dann denkst du, na, ich fahre nicht hin. Und dann überwindest dich doch und fährst hin und bleibst an der Garage hängen mit dem Auto. Und was hast du dann für Gedanken? Das ist die Strafe. Sofort die Strafe, weil Gott gesagt hat, geh nicht hin. Ob das Gott gesagt hat oder nicht, ist nicht die Frage. Du hast sofort Gedanken, das ist jetzt die Strafe dafür. Leute, das höre ich heute noch von Leuten. Auch aus dieser Gemeinde, das ist jetzt die Strafe dafür. Du hast nichts verstanden. Verdammnis rechnet mit Gericht. Es gibt ein Gerichtsurteil. Ich habe eine Vorladung. Ich bin erwischt worden, ich habe es schon wieder gemacht. Verdammnis rechnet mit Gericht. Verdammnis rechnet mit Schuld. Das passiert mir jetzt, weil ich schuldig bin. Versteht ihr? Wie perfide Verdammnis ist. Menschen, die mit Verdammnis sich auseinandersetzen, haben ständig Verurteilung, Strafe, Gericht und Schuldgedanken in sich. Und letztendlich ist Verdammnis die Trennung von Gott. Es gibt einen Ort der ewigen Verdammnis, das ist die Hölle. Das sind die Verdammten. Wir nicht, die Verdammten. Und dort ist die absolute und ultimative Trennung von Gott, die niemals wieder in Ewigkeit aufgehoben wird. Wenn du in Verdammnis lebst, in deinem Herzen, in Verdammnisgedanken denkst, hast du sofortige Trennung von Gott. Nicht, weil Gott es will, sondern weil du diese Gedanken zulässt. Spürt ihr, wie perfide das ist? Das ist richtig böse. Du kommst aus dem Lobpreis oder aus dem Gottesdienst oder aus einer Gebetsgruppe oder hast ein tolles Gespräch gehabt mit jemand, fühlst dich gut und irgendwas passiert und die Verdammnis kommt sofort wieder in deine Gedanken oder kommt aus deinem Herzen hoch. Und sofort kommen diese Gedanken, Verurteilung, Strafe, Gericht, Schuld, in irgendeiner Form. Und je mehr du früher in deiner Kindheit damit zu tun gehabt hast, desto schwerer fällt es dir, da rauszukommen, weil dein Herz so programmiert wurde. Je besser und je leichter du eine Kindheit gehabt hast oder von klein auf schon vielleicht im Glauben aufwachsen konntest, ist es gar nicht so präsent für dich. Viele Menschen haben Fehler gemacht oder Dinge gemacht in ihrer Vergangenheit, die ihre jetzige Zukunft immens beeinflussen. Vielleicht hast du dich scheiden lassen und hättest es lieber nicht gemacht. Und jetzt kommen jeden Tag diese Gedanken, wäre ich nur bei meinem Mann geblieben, wäre ich nur bei meiner Frau geblieben, wäre ich damals nur nicht umgezogen, hätte ich nur diesen Job nicht angenommen, hätte, Fahrradkette. Das geht endlos. Und du lebst dann nicht im Jetzt, sondern in der Vergangenheit. Und Gott kann dich im Jetzt nicht gebrauchen, weil du in der Vergangenheit hängst. Gott braucht dich aber im Jetzt. Da draußen die Menschen brauchen dich im Jetzt und nicht in der Vergangenheit. Gott braucht dich im Jetzt. Wir warten immer, dass die Wunder Gottes passieren. Gott wartet auf uns. Der will, dass wir frei werden. Gott will nicht, dass wir Verdammnis weitergeben. Gott will, dass wir Freiheit weitergeben. Wir haben nichts mit Verdammnis zu tun. Ist das wichtig? In Römer 8, Vers 1 möchte ich euch was zeigen. Das kennt ihr alle. Und jetzt möchte ich euch sagen, was Gott zu Verdammnis sagt, wenn er an dich denkt. Das lesen wir jetzt zusammen. Komm. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das musst du dir anmalen in deiner Bibel. Gelb, grün, blau, lila, blassblau, wie du willst. Ist egal. Hauptsache, du schlägst die Bibel auf und spring dich an. Amen. So gibt es nun keine Verdammnis. Wie viel ist keine? Oha. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Die Frage ist jetzt, bist du in Christus Jesus, ja oder nein? Ja oder nein? Also Gott hat das Thema mit Verdammnis geklärt bei dir. Wie viel Verdammnis kommt von Gott für dich? Gar keine. Wow. Der Großteil hat's geschnallt. Die anderen dürfen noch nachdenken und sich dazu entscheiden. Gott hat keine Verdammnis für dich. Was bedeutet es, wenn Gott keine Verdammnis für dich hat? Der hat keine Verurteilung für dich, keine Strafe, kein Gericht für dich. Du kommst nicht mehr ins Gericht. Und es gibt keine Schuld für dich. Wenn du das begriffen hast, wie kannst du da noch depressiv sein, traurig sein, Trübsal blasen, dich mit der Vergangenheit beschäftigen? Wer entscheidet sich dafür? Dein Pastor? Nein, du selber. Ja, Amen. Ist wichtig. Du selber triffst die Entscheidung. Wenn es keine Verdammnis gibt von Gott mehr, wann? Immer. Jetzt. 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, 300 und ein paar zerquetschte Tage im Jahr. Gott ist für dich. Wisst ihr, dass Jesus die Verurteilung auf sich genommen hat für deine Verdammnis? Er hat die Strafe, die dir gebührt, auf sich genommen. Er ist für dich ins Gericht und wurde verurteilt für dich. Und er hat die komplette Schuld, die dir gehört, komplett auf sich genommen. Wenn Jesus alle Schuld und alles Gericht und alle Verurteilungen, alle Strafe auf sich genommen hat, wie viel bleibt denn für dich übrig? Amen. Merkt ihr, wie der Teufel uns verarscht seit Jahren und Monaten und Tage und Stunden und Minuten und Sekunden, wenn er mit Verdammnis kommt und dir immer wieder irgendwas vorhält, wo er dir sagt, ja, aber, das nennen wir Aberglauben, aber. Die Leute, die sind alle bekloppt, ist unglaublich. Puh. Mein Video haben jetzt fast 150.000 Klicks, 150.000 Mal angeschaut. Und die Kommentare ist so interessant. Ist unglaublich. Dafür und dagegen, dazwischen gibt's nichts mehr. Die einen schreiben Halleluja und so, Herr ist groß. Und die anderen, der lügt doch, das ist doch eine Sekte und allen Mist. Und das Lustigste von allem ist, über meine Engelsbegegnung schreiben sie, das ist der Engel des Lichts, der Engel des Satans. Mir ist auch der Engel erschienen, Gabriel war auch bei mir. Da denke ich mir, die sind so dumm, das gibt's gar nicht. Sorry, ich finde kein anderes Wort, wo das trifft. Warum? Ich will mich umbringen als 10-Jähriger. Und dann schickt der Teufel mir einen Engel, der mich davon abhält. Wie blöd muss man eigentlich, sorry, ich finde kein anderes Wort. Wie blöd muss man eigentlich sein, dass man sowas glaubt? Wie naiv. Der Teufel bewahrt mich vom Selbstmord. Toll. Weil Gott mich zum Prediger machen will. Da ist, weil er meine Berufung sieht. Ist lustig, oder? Mal davon abgesehen von Krankheiten, die ich hatte als Kind, wo ich fast gestorben bin. Eine Not-OP im Krankenhaus, halbe Stunde. Der Arzt zu meiner Mutter gesagt, wären sie eine halbe Stunde später gekommen, hätten wir nichts mehr für ihren Sohn machen können. Also der Teufel wollte mich schon ein paar Mal umbringen, nicht retten. Aber diese Leute, das ist der Engel des Lichts gewesen. Oh. Gott hat mich auch von, es war auch der Teufel, der mich von den Nazis rausgeholt hat. Der mich aus dem Rockerclub raus hat. Das war alles der Teufel. Ich kann das ja alles gar nicht mehr ernst nehmen. Aber das sind alles Christen. Oder keine Ahnung, was das sind. Namenschristen, keine Ahnung. Viel Eifer, keine Weisheit. Darf auch jeder seinen Kommentar schreiben, der will, ist mir auch irgendwo egal. Aber es zeigt mir was. Versteht ihr, was ich sagen will? Es zeigt mir was. Und manche schreiben drunter, das ist auch lustig. Ja, ich wollte mich auch schon ein paar Mal umbringen. Ey, ja, ey, Mann, ey. Aber zu mir ist der Gott noch nicht gekommen. Warum hat er mich nicht gerettet? Warum ist er nicht zu mir gekommen? Hat mich sich gezeigt. Warum bei dem? Warum landet bei mir? Bin ich schlechter oder was? Denke ich mir immer, Junge, was ist dein Problem? Wenn Gott nicht eingegriffen hätte, würdest du gerade keinen Kommentar schreiben. Versteht ihr? Der Teufel ist ein Mörder und ein Dieb und der Vater desgleichen von Anfang an. Nicht Gott. Gott ist im Rettungsbusiness. Gott lässt, weißt du, der Teufel macht, dass die Titanic sinkt und Gott schickt die Rettungsboote. Nicht andersrum. Haben wir irgendwas nicht ganz verstanden? So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ist das nicht der Hammer? Und ich lasse mir meine Freiheit von niemand mehr rauben. Egal welcher Prediger da kommt, egal was für eine Meinung da gepredigt wird und was da alles, oh, Vorfahren schuld, dein Opa, der war dies. Ich kann diesen Mist, echt Leute, es macht mich so, oh, ich kann diesen Mist nicht mehr hören. Was mein Opa gemacht hat, es interessiert mich nicht. Und wenn mein Vater Adolf Hitler gewesen wäre, wäre mir das auch wurscht egal. Oder Josef Stalin. Wenn ich mich bekehrt habe, gehöre ich wem? Jesus, sei da bei mir. Wenn mein Vater der größte Massenmörder dieser Welt wäre und ich habe mein Leben Jesus gegeben und ich habe mich echt bekehrt, wie viel Schuld ist noch auf mir? Was für eine Schuld habe ich wegen meines Vaters? Merkt ihr, wie böse das ist? Wie der Teufel durch die Hintertüre versucht, wieder reinzukommen mit Verdammnis. Und ihr könnt noch so arg denken, dass ihr frei seid. Ich bin mir sicher, da gibt's irgendwo einen Punkt, wenn ich den drücke, bist du sofort wieder in dem Spiel drin. Aber auch da darfst du frei werden. Amen. Das ist eine Entscheidung. Römer 8. Das musst du kennen. Das musst du leben. Das musst du verinnerlicht haben. Schreib's dir auf. Früher habe ich mir so Kärtchen gemacht mit den besten Bibelstellen. Wo ich ganz frisch bekehrt war, habe ich mir vorne in die Bibel alle Bibelstellen reingeschrieben, die wichtig für mich waren. Weil ich konnte sie mir schlecht auswendig merken. Habe ich immer wieder rausgeholt, habe gelesen und gemerkt, wow, das ist der Schlüssel. Das bin ich. Halleluja. Also, aus deinem Herz kann Verdammnis kommen. Jetzt gehen wir zum zweiten Punkt, der auch wichtig ist. Und das ist der Teufel. Der Teufel gibt dir Verdammnis. Da brauche ich aber heute nicht drüber reden, das wisst ihr alle, oder? Da will ich auch gar nicht näher drauf eingehen. Der Teufel kommt immer mit Verdammnis und sagt dir, ich weiß, dass du und so weiter. Aber das läuft dann über die Schiene mit deinem Herzen. Habt ihr das begriffen? Wenn der Teufel heute zum Nico kommt und flüstert ihm, oh, du bist ein Versager. Du bist der schlechteste Gitarrenspieler, der je war. Da kann der Nico sagen, ey, lesen wir zusammen die Bibel, Römer 8, Vers 1. Was steht denn da? Oder Nico sagt, was ist, wenn das stimmt? Ja, am Sonntag. Nee, ich habe die Salbung gespürt, das war schon gut. Aber da hinten, die hat so komisch geguckt und der hat so komisch geguckt. Und die war gar nicht dabei, die saß die ganze Zeit. Was passiert in seinem Herzen? Das, was der Teufel, den Samen, den der Teufel gesät hat, wächst in seinem Herzen an. Wer hat die Verantwortung über den Samen des Teufels? Wir. Ich muss sagen, hey Junge, mit mir nicht mehr. Amen. Du verdammst mich nicht mehr. Du verurteilst mich nicht mehr. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Und natürlich auch für Dinge, wo du Fehler machst, wo du wieder sündigst, wo du wieder irgendeinen Mist baust. Römer 2, Vers 1. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Auch das musst du gehört haben. Also wir haben den Teufel, dein Herz und jetzt kommt Punkt 3. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Okay? Verdammnis kann mächtig in dein Leben kommen und kommt in dein Leben, wenn du andere richtest. Wer du auch bist, haben wir gerade gelesen. Ich kann nicht hier stehen und sagen, oh, ich bin der tolle Thomas, ich predige immer und ich habe dies und das und jenes und oh, und ich kann auf so und so viele Jahre Erfahrung zurückgreifen und dann rege ich mich über jemand auf und verurteile den und schimpfe über den und hoffe, das geht alles glatt. Das wird nicht glatt gehen. Nämlich genau das mit dem Maß, wie ich den richte, die Worte, die ich spreche, kommt in mein Leben. Versteht ihr das? Darum, Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen. Es gibt dafür aus Gottes Sicht keine Entschuldigung, wenn du richtest. Wisst ihr, dass wir nicht einmal die Leute in der Welt richten dürfen? Nicht mal die Sünder dürfen wir richten. Jesus sagt selber das. Ich richte niemand vor der Zeit, obwohl ihm das Gericht übergeben ist vom Vater. Wir dürfen niemand richten. Leute, und von etwas feststellen, wo jemand Mist baut, zum sich drüber aufregen, ist es dünner als ein Haar. Dünner als ein Blatt Papier. Und immer wieder fallen wir in diese Falle rein. Dass wir über andere schimpfen, sie richten, sie verurteilen, uns aufregen. Wir haben nicht das Recht dazu. Verdammnis kommt in unser Leben, wenn wir das tun. Und Gott erlaubt der Verdammnis zu kommen, Oder anders gesagt, wir erlauben, der Verdammnis zu kommen. Richten bringt Verdammnis auf uns. Schreibt ihr diesen Satz auf. Richten lädt die Verdammnis ein. Richten lädt die Verdammnis ein. Jesus nannte es den Splitter- und das Balken-Business. War ein Zimmermann, der kannte sich gut aus mit Holz. Der sagt, was siehst du den Splittern deines Bruders Auge und den Balken, ein Balken, siehst du in deinen Augen nicht. Amen. Wichtig für uns, dass wir nicht richten. Worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Boah, das ist heftig, oder nicht? Weil du eben dasselbe tust. So, jetzt gibt's wieder die Schlaumeier, die sagen, ja, das mache ich ja gar nicht. Da komme ich zurück, was ich vorhin gesagt habe, wir können alle reinlegen, aber nicht Gott. Und auch uns selber nicht. Es gibt Leute, die verurteilen andere für das, was sie gemacht haben, und kurz darauf passiert ihnen dasselbe und noch schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer, weil sie etwas getan haben, wo sie eine Türe geöffnet haben, die eigentlich zu sein sollte. Amen. Glaubt ihr, dass das wichtig ist für unser Leben? Viele Christen sind nicht erfolgreich, weil sie diese Prinzipien nicht verstanden haben. Und ihr müsst unterscheiden zwischen der Verdammnis, die ihr in eurem Herzen zulasst, und die Verdammnis, die in euer Leben kommt, weil ihr richtet. Wenn du gerichtet hast, gibt es nur einen Weg zurück zu dem Punkt, wo du gerichtet hast, und sagen, Vater, vergib mir, es tut mir leid, ich segne die Person, ich bin für sie, es tut mir so leid, dass ich das gesagt habe. Das ist nichts anderes, wie wenn ich sage, Sammy, du Vollidiot, heute wieder. Ist egal, ob es dein Kind ist oder ein Fremder. Versteht ihr? Und uns passiert es immer wieder. Mir passiert es beim Autofahren oft. Oh. Ich sitze dann daheim und der Heilige Geist sagt, mach die Worte zunichte. Die war aber blöd. Mach die Worte zunichte. Amen. Glaubt ihr, dass das wichtig ist? Das ist so wichtig. Und es wird besser. Das ist das Ziel. Amen. Der Weg ist das Ziel. Du wirst nicht heute jetzt sofort, bupp, alles gut und jetzt ist dein Leben Halleluja, sondern es ist ein Prozess, Leute, wo du dich immer wieder ertappst und wo du sagst, Heiliger Geist, hilf mir, mich selber aufmerksam drauf zu machen, wenn ich schon wieder was in die Richtung gesagt habe, wo ich wieder jemanden verurteilt habe oder gerichtet habe. Ja? Wo ich wieder verurteilt habe, wo ich verdammt habe. Leute, das ist so wichtig, da können wir nicht drüber weggehen. Denn du richtest dich selbst. Du lädst die Verdammnis ein, da, so wie du die Leute richtest oder über ihnen ein Urteil sprichst. Schreib dir die paar Punkte auf. Ich habe 5 Punkte. Verdammnis bringt Ohnmacht. Verdammnis bringt Ohnmacht. Ohnmacht ist, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Du bist völlig verzweifelt. Ja? Verdammnis bringt Angst. Verdammnis bringt Angst in dein Leben. In welcher Form auch immer. Verdammnis bringt Gebetslosigkeit. Völlig logisch. Wenn Verdammnis in deinem Leben ist, wo du denkst, Gott hat dich verdammt, Gott ist gegen dich, wie willst du dann noch beten? Oder? Wenn du denkst, dein Partner trennt sich von dir, der liebt dich nimmer, wie willst du dann da paar Rosen schenken oder ein nettes Wort sagen? Du denkst, es ist ja eh zu Ende. Der ist doch jetzt voll gegen mich. Und genauso ist es mit der Gebetslosigkeit. Die kommt in dein Leben, wenn du nicht mehr überzeugt bist, dass Gott alle Verdammnis hinweggenommen hat. Ihr müsst verstehen, selbst wenn ihr richtet und Verdammnis in euer Leben kommt, Römer 8, Vers 1 ist nicht weit weg. Ihr müsst es nur entscheiden. Sagen, Papa, ich verstehe, das war nicht gut. Ich verstehe das Prinzip. Es dauert bei mir nicht mehr 3 Jahre. Bis ich da rauskomme, nicht 3 Monate, nicht 3 Tage, nicht 3 Stunden, maximal noch 3 Minuten. Amen. Leute, das entscheidet ihr, nicht ich. Wenn der Heilige Geist dich überführt, das ist der Geist, der dir gegeben ist, dich in alle Wahrheit zu führen und dich zu trösten. Und dann sagst du, es tut mir leid. Und fall nicht in die Falle, wo du denkst, ja, der hat mir meinen Geldbeutel geklaut. Wenn mal ist hier ein Geldbeutel jetzt weg gewesen wäre, könntest du sagen, der Drecksack, der Schweinehund, ich verfluch den, Galle und Asche auf dich. Menschlich, ah ja klar. Gott sagt ne. Versteht ihr? Müsst aufpassen, dass der Teufel euch nicht reinlegt, sagt, die hat's doch verdient. Was hast du denn verdient? Genau dasselbe. Amen. Halleluja, weil hier steht, du tust dasselbe. Das Wort Gottes sagt, du tust dasselbe. Das Wort Gottes sagt nicht, du tust das etwas anderes oder das besser, sondern du tust dasselbe. Okay? Der nächste Punkt ist, es führt in Süchte. Verdammnis führt in Süchte. Wir hatten Ohnmacht, Angst, Gebetslosigkeit und es führt in Süchte. Mach dir das ganz bewusst. Wenn du abends dir die Grütze zusaufen willst oder noch Lust hast, irgendwas anderes dir reinzupfeifen, dann kommt es nur, du hast die Lust nur, weil Verdammnis in dir arbeiten kann. Weil du in eine andere Sphäre willst. Du willst dich wegbeamen, damit die Verdammnis dich nicht mehr weiter verdammen kann. Ist das wahr? Oder erzähle ich euch einen Mist? Es führt in Süchte. Das kann Spielsucht sein, Fernsehsucht. Keine Ahnung, was es alles für Süchte gibt. Das können Sachen sein, wo du sagst, das ist harmlos. Ja? Das kann sein, dass ein Mann immer angeln geht und nie bei seiner Frau ist. Und jeder, der das sieht, sagt, ja, der ist zwar angelsüchtig, aber ist doch nicht schlimm. Nee, seine Ehe bleibt auf der Strecke, weil er sich nicht mehr um seine Frau kümmert, um seine Familie, weil er nur noch angeln ist. Es können harmlose Dinge sein. Und natürlich auch die Dinge, die wir alle sofort sehen. Es führt in Süchte, Verdammnis führt in Süchte. Und der letzte Punkt, es bringt Hass auf Gott und sich selbst. Wenn Verdammnis in deinem Herzen arbeitet, bringt es Hass auf Gott und dich selbst. Du lehnst Gott ab und du lehnst dich ab. Du hasst Gott und du hasst dich selber. Und du vergleichst dich mit anderen. Oh, denen geht's viel besser. Gott hat die viel lieber als mich. Und dann bist du wieder bei dir. Ja, nicht mal Gott hat mich lieb. Und schon wieder ist Verdammnis da. Verdammnis ist nichts, was du haben willst. Deswegen habe ich vorhin ein paar Mal gesagt, du hast mit Verdammnis nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun. Jetzt denk nur mal, wie viele Christen kennst du, wo du sagen kannst, Hurra, jawohl, die haben es geschafft. Die Liste ist nicht sehr lange, stimmt's? Die Liste ist nicht sehr lange. Also merken wir, dass das eine immense Baustelle ist in der Christenheit, oder? Vielleicht geht's dir finanziell nicht so gut. Vielleicht kämpfst du jeden Monat, um über die Runden zu kommen. Schon ein bisschen Hass auf Gott, ein bisschen Selbstablehnung. Hätte ich nur in der Schule mehr aufgepasst? Hätte ich nur noch Abitur gemacht? Hätte ich Fahrradkette? Komm, seid ehrlich. Ja, stimmt's? Es ist so. Gott liebt dich aber nicht weniger und er segnet dich nicht weniger wie alle anderen. Du hast Zugang zu allen Schätzen. Und wenn er dich reich gemacht hat, dann zu einem Zweck. Amen. Halleluja. Gehen wir zurück zu Vers 21. Wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott. Seht ihr? Zuversicht. Wenn du mit Verdammnis betest, hast du keine Zuversicht. Dein Gebetserfolg wird wahrscheinlich nicht so berauschend sein. Ja, nein, vielleicht. Wenn du mit Zweifel betest, mit Verdammnis und Zweifel, geht Hand in Hand, sind Zwillingsbrüder. Wie viel empfängt ein Zweifler? Nichts. Okay, aber wenn unser Herz uns nicht mehr verdammen kann, Halleluja, haben wir Zuversicht zu Gott. Und jetzt kommt der Hammer. Nächster Vers. Und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen. Wow. Das ist natürlich eine Bibelstelle, die dich wieder sehr aggressiv macht. Lies, was hier steht. Ich habe es nicht geschrieben. War auch nicht meine Idee. Und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen. Aber Thomas, ich bete schon so lange für das und das. Und für dies und für jenes. Ist noch nichts passiert. Ja, dann werd doch heute Morgen frei. Werd doch heute Morgen frei. Zieh doch den Mantel der Verdammnis aus, der ist eh schwer genug. Zieh den Mantel der Verdammnis aus, trag sie nicht mehr mit dir rum. Was wir bitten werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Aber Thomas, das trifft auf mich nicht zu. Ich bin immer noch ein Sünder. Und ich weiß nicht, ob alles wohlgefällig ist, was ich tue. Du musst es aus dem Geist lesen. Gott spricht hier nicht von deinem Fleisch. Er spricht von deinem Geist. Denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Solange du hier auf Erden wandelst, wirst du noch in Sünde fallen, weil dein Fleisch die Sünde liebt, aber dein Geist hasst die Sünde. Wenn du von neuem geboren bist, hast du die Sünde. Du hast sie. Selbst wenn du sie tust, weil du noch nicht überwunden hast in manchen Bereichen, sofort danach spürst du, oh, war nicht gut. Sei ehrlich, oder? Ich habe noch nie einen wiedergeborenen Christ getroffen, der sagt, wow, seit ich wiedergeboren bin, macht das Sündige noch viel mehr Spaß wie vorher. Boah, ich bin ein viel besserer Lügner geworden und ein größerer Betrüger und ich bescheiß noch mehr. Nee, die machen das zwar noch, aber du spürst genau, die sind nicht mehr glücklich damit. Und davon spricht's. Du kannst als neue Schöpfung nicht mehr fröhlich sündigen. Es geht nicht. Amen. Und deswegen sagt es, du hältst die Gebote in warte mal, wo ist denn die Bibelstelle? Habe ich denn das aufgeschrieben? Habe ich doch, Johannes. Johannes 14, 15. Da heißt es, liebst du mich, hältst du meine Gebote. Liebst du Jesus? Ja, natürlich. Deine neue Schöpfung liebt Jesus zu wie viel Prozent? Zu 100%. Also hältst du auch alle Gebote. Ist das richtig? Ja oder nein? Im Geist ja. Aus Gottes Sicht, aus deiner neuen Schöpfung heraus hältst du die Gebote, weil dein Geist kann nicht sündigen, das weißt du. Dein Fleisch sündigt, dein Geist nicht. Es ist unmöglich für deinen Geist zu sündigen. Da ist eins mit dem Heiligen Geist. Dein Fleisch sündigt noch. Dein Fleisch hat Lust an der Sünde. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und an dem Tag, wo du von neuem geboren wurdest, wo du Jesus eingeladen hast, hast du ein neues Herz bekommen. Ein Herz, was mit dem Geist verbunden ist. Dein Herz fließt mit dem Geist. Dein neues, wiedergeborenes Herz, hör mir gut zu. Jedes Herz eines Menschen ist ein Filter. Ich habe schon mal gepredigt. Ein Filter. Das gute Herz filtert das Böse raus und neutralisiert es. Ein guter Mensch sagt, ja, das hat sie jetzt zwar gerade gesagt, aber ich vergebe jetzt. Sie filtert das Böse raus und neutralisiert es. Ein böses Herz filtert alles Gute raus. Du kannst jemandem ein Kompliment geben und sagen, oh, heute siehst du aber gut aus. Was soll das heißen? Sehe ich sonst nicht gut aus oder was? Du willst nur ein Kompliment machen. Aber Leute, die so gestrickt sind, kriegen alles in den falschen Hals. Das böse Herz filtert alles Gute raus und nur das Böse bleibt übrig. Und nicht alles ist davon ist böse, aber ihr versteht das Prinzip. Dein neues Herz will die Gebote halten. Dein neues Herz liebt Jesus, es liebt den Herrn, es liebt den Heiligen Geist, es liebt Bibellesen, es liebt Beten, es liebt im Lobpreis zu stehen. Dein Fleisch sagt, setz dich hin, du bist jetzt müde. Dein Fleisch sagt, bist gestern erst um 2 ins Bett, bevor der Horrorfilm aus war. Steh jetzt nicht auf, sing jetzt nicht, heb die Hände nicht. Wie sieht denn das aus, wenn du die Hände hebst? Manche Männer haben mir das gesagt, wie sieht denn das aus, wenn ich so dastehe? Ich ergebe mich doch nicht. Nichts verstanden. Ich ergebe mich gern vom Herrn. Amen. Ich gebe ihm gerne alles ab. Halleluja. Warum? Weil er für dich ist. Was wir bitten, werden wir empfangen. Wow. Probier's aus. Aber ohne Verdammnis beten. Sag deinem Herz, halt die Schnauze, bevor ins Gebet gehst. Amen. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam des Christus. Wo kommen die Gedanken her? Aus dem Herz. Und Jesus reinigt dein Herz. Er ist dabei, Dinge abzuschneiden, die nicht in dein Herz gehören. Dinge, die ich früher geliebt habe, die hasse ich heute. Ich kann heute zum Beispiel keine weltliche Musik mehr hören. Ich schalte den Radio ein, weil ich meine christliche Musik nicht mehr hören kann, weil ich die hoch und runter höre, bis die mir zum Hals raushängt. Dann denke ich, komm, mach schnell heute den Radio an. Dann fällt mir erstmal auf, was die singen. Oh, ich hatte heute Nacht eine Frau und morgen habe ich eine neue und übermorgen noch eine neue. Ich höre mir doch nicht mehr so einen Scheiß an und singe damit. Ich besauf mich heute, yeah. Oder was da alles gesungen wird, das müsst ihr mal zuhören. Manche Lieder aus den 80ern, da kann ich noch kein Englisch. Manchmal, gell, Bärbel, sage ich zu Bärbel, was singt denn der für einen Dreck? Mir wird's ja gleich schlecht. Ich habe da immer fröhlich mitgejodelt, jetzt verstehe ich erstmal, was der da singt. Das ist ja widerlich. Das geht nicht mehr. Warum? Weil mein Herz ein anderes ist. Weil mein Herz ein neues ist. Vers 15. Guck mal, was hier steht. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Leute, wer seinen Bruder hasst, wer Hass nicht loslässt, wer im Hass verharrt, in dem ist kein ewiges Leben bleibend. Ihr müsst genau Lesen, was hier steht, ist wichtig. Viele Geschwister bleiben in der Verdammnis, und jetzt rede ich von der Verdammnis, die sie den anderen verdammen. Wo sie jemanden verdammen und sagen, ich vergebe jeden, aber dem nicht. Geht nicht. Wer seinen Bruder hasst, wer im Hass bleibt, der ist ein Totschläger, sagt die Bibel. Sein Bruder, nicht die Welt. Seht ihr an, wenn das gerichtet ist, nicht an die Ungläubigen, sondern an die Gläubigen. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Ist es wichtig oder ist es Pillepalle? Die neue Schöpfung kann nicht, hör mir gut zu, die neue Schöpfung kann nicht mit Hass leben, es geht nicht. Du kannst nicht dauerhaft mit Hass leben, es geht nicht. Glaub mir, das geht nicht. Hass ist wie Säure. Die frisst nicht nur beim anderen, die frisst bei jedem. Die frisst dich auf, die frisst dir die Freude weg, die frisst dich auf. Und jeder, der dir die Hand gibt, sagt, es brennt aber. Aber das Säure ist. Hass. Sag mir eine gute Sache, die der Hass hervorbringt. Eine. Nichts. Warum bleiben so viele Christen im Hass? Wenn ich manche Kommentare lese. Ich vergebe meinem Vater nicht, dass er so und so und ich hasse den von ganzem Herzen. Da denke ich mir als, okay, wenn das einer in der Welt schreibt, ja, der weiß die Lösung nicht, aber Christen? Unvorstellbar, oder? Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Haben wir die Liebe erkannt? Zweifle ich heute Morgen mal bei uns allen an, ob wir die Liebe in der ganzen Tiefe erkannt haben. Stell dir vor, Verfolgung kommt und dich erwischen sie nachher und sagen, du bist auch einer von denen. Sag uns, wo die sich treffen. Wirst du die Geschwister verraten oder wirst du dich an Ort und Stelle erschießen lassen oder die Kehle durchschneiden, damit du nicht verrätst? Wirst du für die Geschwister sterben? Hast du diese Herzenshaltung? Ich will keine Antwort jetzt. Oder denkst du eher, nee, auf jeden Fall bin ich dann weg. Ich hau dann ab. Was dem denen ist, ist mir egal. Jetzt kannst du selber prüfen, wie tief die Liebe schon in dir ist. Und wenn sowas passiert, kann keiner von uns im Voraus sagen, ich widerstehe und ich schaffe das, weil die Frage viel zu groß ist. Aber ich möchte euch damit nur einen Gedanke anstoßen. Der erste Gedanke, der da war, wärst du bereit, für die Geschwister zu sterben, um sie nicht zu verraten? Oder bist du gleich dabei und sagst, ja, ich rette meinen Hals? Das ist eine Frage. Jesus sagt, niemand hat größere Liebe als der, der sie lässt, sein Leben lässt für die Geschwister. Amen. Nächster Vers. Auch das ist interessant und es kommt alles vor dem, was wir gerade gelesen haben, das Herz zum Schweigen zu bringen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben, Mangel haben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Seht ihr, wie viele Vordinge die Bibel nennt, was dann letztendlich zur Verdammnis führt? Wo wir unser Herz zum Schweigen bringen? Wenn wir unser Herz zumachen vor einem Geschwister, was in Not ist, wie ist dann die Liebe Gottes da? Gar nicht, oder? Leute, ich sage euch ein Geheimnis. Gott möchte diese Welt erreichen mit dem Evangelium. Aber die meisten Ungläubigen, die die Christen erleben, denken sich um Gottes Willen. Christ will ich nicht werden. Das ist, wisst ihr, Gott kommt nicht selber vom Himmel, sondern er schickt uns. Wenn wir jetzt voller Hass sind, wenn wir geizig sind, wenn wir uns selber ablehnen, wenn wir uns selber verdammen, wie attraktiv ist das für jemanden, der Hilfe braucht? Stell dir mal vor, du liegst in der Notaufnahme, ja, und du hast dich ins Bein geschnitten und da spritzt das Blut raus, so 1,5 Meter. Pumpt so mit jedem, so. Und kommt der Arzt rein. Oh, mir geht's heute nicht gut. Oh, was haben wir denn jetzt schon wieder? Oh, der saut ja hier alles ein. Oh, Schwester, können Sie mal, oh, ich weiß nicht. Oh Mann, das wird ja immer schlimmer. Da wird jeder, wo das sieht, sagen, sag mal, geht's dem noch? Bitte? Es geht jetzt nicht um dich, es geht um den Mann. Der hat nur 7 Liter, 6,5 sind schon weg. Nee, Spaß, da bin ich schon tot. Aber versteht ihr? Gott braucht Leute, die nicht den ganzen Tag sich um sich selber drehen, sondern die gesund sind, die nicht mit der Verdammnis einhergehen, sondern die sagen, wow, ich weiß sofort, was los ist. Zack, abdrücken, zunähen, mache keine Ahnung. Ja, das, was notwendig ist, jetzt in dieser Sekunde. Glaubt ihr das? Ich glaube, dass manchmal Gott uns in Situationen führt, wo Menschen überlegen, ich bringe mich um oder nicht. Und Gott schickt dich hin. Und wir sind so mit uns selber beschäftigt, dass wir das gar nicht wahrnehmen. Warum? Weil wir so mit uns selber beschäftigt sind. Der Teufel liebt es. Sagt, ja, das sind Postboten, aber die kommen nie zum Briefkasten, weil die immer vorher abbiegen. Weil die immer sagen, oh, hier ist noch schön und da und ich kann heute nicht. Und ich glaube, Gott möchte uns rausführen, komplett raus aus der Verdammnis. Wer Mangel übersieht, blind ist für den anderen. Wir können unser Herz zuschließen. Siehst du das? Wir können unser Herz zuschließen. Wir haben einen Schlüssel zu unserem Herzen. Wir können sagen, jetzt habe ich schon so vielen geholfen und nie kriege ich Danke, jetzt ist Schluss. Wem tust du am meisten weh? Dir selber. Und ich sage dir auch ein Geheimnis, wenn du anderen gibst und hilfst und ein Danke dafür erwartest, bist du fürs Reich Gottes nicht zu gebrauchen. Denn du tust es für dich, nicht für die Menschen. Und du tust es auch nicht für Gott. Wir verkaufen das so nach außen. Ich diene den Menschen für Gott. Ich bin ein Gottesdiener. Wir haben Gottesdienst. Ja, aber wir machen es um unsere Ehre willen. Wo bleibt denn die Liebe Gottes? Es liegt an uns Christen, dass die Welt die Liebe Gottes sieht. Und wo sieht sie die Liebe? Bei uns. Und ich sagte mir, nicht bei uns bleibt nicht mehr viel übrig. Wer soll den Menschen in der Welt die Liebe Gottes zeigen, wenn nicht wir? Aber wenn wir mit Verdammnis rumlaufen, ist es unattraktiv. 18 noch, der letzte Vers. Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Das ist, was der Vater von uns möchte, wo er uns haben will. Ich glaube, es soll eine Erweckung kommen. Aber Gott setzt nicht Haufen Kinder in die Welt und dann hat er keine Eltern dafür. Der braucht Eltern. Er braucht Väter und Mütter im Geist, die diese Leute aufnehmen und nicht sagen, oh, ich bin schon 30 Jahre gläubig, ich bin so depressiv. Herzlich willkommen in unserer Gemeinde. So wird es keiner sagen. Aber so leben sie es. So Zitronenchristen. Weißt du, unsere Taten zeigen unsere Liebe. Das ist ganz einfach. Jesus sagt, an den Früchten wirst du erkennen. Deine Tat, dein Wirken, das, was du tust, zeigt deine Liebe. Ist das wahr? Es zeigt deine Liebe. Ganz banales Beispiel. Martin bringt jede Woche einen Kuchen mit. Er zeigt seine Liebe zu euch. Er sagt nicht und sitzt sich mit den anderen an den Tisch und sagt, wäre das nicht schön, wenn endlich mal einer einen Kuchen mitbringen würde? Das macht er nicht. Sondern er bringt den Kuchen mit und hält die Schnauze. Sein Herz hält die Schnauze. Keiner muss zu Martin hin sagen, Martin, wow, dein toller Kuchen. Ja, weil ziemlich alle loben, bringe ich nächste Woche wieder ein. So, Martin macht es einfach. Das ist nur ein ganz, ganz banales Beispiel. Geht auch nicht um den Martin. Und ich möchte euch was damit sagen. Wo ist euer Herz? Halleluja, wo ist euer Herz? Amen. Gott wird euch nichts mehr verwehren. Euer Gebete werden erhört. Was wir bitten, werden wir empfangen, wenn wir nicht mehr in der Verdammnis sind. Amen. Komm, lass uns aufstehen. Lass uns ein Bekenntnis machen. Wenn du möchtest, darfst du auch sitzen bleiben. Aber wenn du möchtest, du heute Morgen was verstanden hast, dann steh auf, mach ein Glaubensstatement und sag, Papa, ich danke dir jetzt für das Wort heute Morgen. Und ich danke dir, dass du einen Rohrreiniger heute bei mir eingesetzt hast. Dass ich verstehe, wo Verdammnis herkommt und was Verdammnis in mir bewirkt. Und ich danke dir, dass dein Wort sagt, dass es keine Verdammnis von dir für mich gibt. Keine Verdammnis. Niemals und nicht. Weder gestern, noch heute, noch morgen, noch in der Ewigkeit. Ich bin vollkommen frei erkauft, auserlöst, freigelöst von Verdammnis. Ich kenne Verdammnis nicht mehr. Ich weiß nicht mal, wie man schreibt. Ich habe mit Verdammnis nichts mehr zu tun. Ich verdamme weder mich selbst, noch verdamme ich Gott, noch verdamme ich meine Eltern, noch verdamme ich meine Kinder, noch verdamme ich meinen Ehepartner, noch meinen Nachbarn, noch meinen Chef. Ich verdamme niemand mehr. Selbst den schlimmsten Sünder in meinem Leben verdamme ich nicht mehr. Vater, ich bin bereit, jedem zu vergeben, der sich an mir versündigt hat. Und ich spreche sie heute Morgen alle frei und los. Und Vater, da, wo ich mich selber gebunden habe, wo ich mich selber ja, gebunden habe durch Verdammnis von anderen. Danke, dass du mich jetzt davon löst. Vater, ich tue Buße darüber, wo ich andere verdammt habe, wo ich negativ geredet habe, wo ich ein Urteil gesprochen habe, wo ich mich besser gefühlt habe, wo ich über andere negativ gesprochen habe, wo ich mich selber erhöht habe, weil ich andere erniedrigt habe. Papa, ich tue Buße darüber und ich sage, wasch mich frei davon, mach mich frei mit dem Blut des Lammes. Von jeder dieser Sünden, mit Sünden in meinem Herzen, in Gedanken, mit meinen Lippen, mach mich frei, auch von Taten, Papa, wo ich lieblos gehandelt habe, wo ich vorübergegangen bin, anstatt stehen zu bleiben, wo ich weitergegangen bin, anstatt zu handeln. Papa, mach mich komplett frei davon. Und heute ist der Tag des Heils. Ich empfange von dir jetzt totale Freisetzung von jeder Form der Verdammnis. Jeder Verdammnis, die vom Teufel kam, Verdammnis, die in meinem Herzen regiert hat, Verdammnis, die kam, weil ich verurteilt habe, ich bin jetzt frei. Und ich sage dazu Amen und Halleluja, dass ich jetzt komplett frei bin. Papa, und ich werde anderen diese Freiheit führen. Ich werde anderen diese Botschaft weitergeben, diese Erkenntnis weitergeben, sie in die Freiheit führen. Papa, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Gefangene zu befreien. Und der Geist ist auf mir und in mir, weil ich eine Berufung habe, alle zu befreien, die vom Teufel überwunden sind. Die Werke des Teufels zu zerstören. Und ich danke dir, dass du mit mir bist. Dass du mit mir bist. Heute, morgen und in Ewigkeit. Papa, und ich schaue nach vorne, nicht mehr zurück. Was war, und das lasse ich los. Und ich danke dir für das, was kommt. Ich danke dir für das, was kommt. Ich danke dir für die Kinder, die kommen, was wir heute gehört haben. Danke, dass du die Gebärende gebären lässt, dass ein Durchbruch geschaffen wird. Danke, Jesus. Danke für diese Gemeinde. Danke für meine Geschwister. Papa, danke, dass ich jeden lieben kann, dass mein Geist alle lieben kann. Und ich entscheide mich für den Geist heute Morgen und nicht für die Seele und nicht für das Herz und nicht für das Fleisch. Sondern ich danke dir, dass mein Herz noch freier wird und dass das Herz in kompletter Übereinstimmung mit dem Geist kommt. Und auch die Seele nachfolgt und der Leib nachfolgt, dass wir alle eins werden. So wie du es gebetet hast in Johannes 17, dass wir alle eins werden. Papa, dass mein Fleisch nicht mehr gegen mich streitet, meine Seele nicht mehr, mein Herz nicht mehr, sondern dass ich zu allem Ja und Amen sagen kann. Halleluja.